Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vier Gedanken zum Text der Epistel heute. Erstens, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Seid ihr hochmütig oder seid ihr demütig? Ich sollte mich selbst einschließen in die Frage, sind wir demütig oder hochmütig, je nachdem. Wenn man hochmütig ist, demütig wird man auf dem Landratsamt. Man trifft da im Gebäude zu Fuß ein, auch wenn man mit dem Auto gekommen ist, denn der Tiefgaragenplatz fürs Auto, den man mühsam findet, ist nie an günstiger Stelle, wenn man zur Ausländerbehörde muss. Und wenn ich nicht in Begleitung eines sehr lebenstüchtigen Asylbewerbers bin, dann weiß ich nicht nach Betreten des Gebäudes, auf welche Etage ich muss. Und wenn ich die Etage gefunden habe, dann stehe ich vor einem Wartenummern-Ziehautomaten und weiß nicht, welche Sorte Wartenummern ich brauche. Ich bin da sehr unsicher. Wenn Sina mit war, der hat immer souverän den Weg durchgefunden und ich bin dann eben mitgegangen oder wer auch immer da Hilfe brauchte. Und wenn man dann wartet, also mit den Wartenummern ging es mir am besten, als der Automat mal kaputt war und da gab es gar keine, also auch keine falschen. Und wenn man dann die Nummer hat, dann steht da Nummer 321 drauf. Und vor all den Amtsstuben gibt es eine Anzeige, die zeigt an, dass Nummer 303 gerade dran ist. Dann kann man in der Regel noch frühstücken gehen, die nächste Sonntagspredigt vorbereiten, zwei Krankenbesuche machen und dann kommt man wieder und ist immer noch nicht dran. Es war jetzt etwas übertrieben. Es dauert 2 Stunden, bis man endlich die Zuwendung eines Mitarbeiters erfährt. Und nach genau diesen 2 Stunden ist man auch dankbar und froh über jede Art von menschlicher Zuwendung in diesen Büros. Man wird demütig. Was auf dem Amt dagegen fehlt, das ist der eine Mitarbeiter, auf den man alle Sorge werfen könnte, weil er für uns sorgt. Die arbeiten alle irgendwie in der Fürsorge mit, das stimmt schon, und die machen ihre Arbeit zum Teil überraschend gut, dafür, wie viel die Leute dort zu tun haben, aber es fehlt eben so die umfassende, ich möchte sagen, nach den Worten des Petrus, die göttliche Fürsorge. Das kann kein Beamter leisten. Die eigenen Wünsche, das persönliche Geschick und das Leben unter fremde Hände zu geben, ist nicht ohne. Das fällt nicht leicht. Und das liegt nicht nur daran, dass der moderne Mensch das möglichst gerne alles selber verantworten und im Griff haben will. Es ist nicht leicht, sich zu demütigen. Es ist nicht mal leicht, wenn es um Demut unter der gewaltigen Hand Gottes geht. Aber nur dann ist es empfehlenswert, wenn es die Hände Gottes sind, unter die wir uns demütigen. Denn Gott hält seine Hand segnend und schützend und helfend über uns. Und Gott ist wirklich imstande, mir für mein Leben das zu geben, was erforderlich ist, was dran ist. Und aus Gottes Hand kommt, wenn er will, auch der Tag morgen. Ich habe schon feste Pläne für die ganze Woche, als wäre das selbstverständlich. Gott gibt mir vielleicht einen gesegneten, fröhlichen Montag. Den darf ich dann nutzen und leben unter seinem Segen. Und wenn er will, auch den Dienstag. Aber das brauche ich jetzt noch nicht zu wissen. Gott sei Dank. Unter der Hand Gottes sind wir geborgen. Das heißt nicht, dass mit Sorgen gar nicht mehr zu rechnen wäre. Petrus sagt nicht so allgemein, wenn du dein Leben Gott anvertraust, dann hast du nie wieder Probleme, brauchst dich um nichts mehr zu sorgen, brauchst nichts mehr zu tun. Sondern er rechnet geradezu damit, dass es Sorgen auch noch im christlichen Dasein genug gibt. Mit Sorgen ist zu rechnen. Aber als Christen dürfen wir sie abwerfen. Abgeben mit seiner ausdrücklichen Erlaubnis und Zusage. Gott trägt für uns. Wer dagegen alles selbst im Griff und unter eigener Kontrolle haben will, der hat mit Widerstand zu rechnen. Petrus schreibt, Gott widersteht den Hochmütigen. Mit Widerstand, der nicht nur in der Natur der Dinge liegt. Das Leben ist ja sowieso gelegentlich widerständig, sondern auch noch mit dem Widerstand Gottes. Warum? Warum hält uns Gott manchmal auf eigenen, selbstgewählten Wegen auf? Damit wir nicht zu weit in die falsche Richtung geraten, damit wir uns nicht zu weit von ihm entfernen. Er geht uns zwar nach, aber er lässt uns manchmal auch merken und spüren, wenn unsere Wege nicht gangbar sind. Wir dürfen die Sorgen auf Gott abwerfen und unter seiner Hand und unter seinem Segen leben. Zweitens, Widerstand erfahren im Leben auch die Christen. Es ist nicht alles gut, seit ich mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut habe, sondern vielmehr, schreibt Petrus, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Anfrage beim Zoologischen Garten: Unter welchen Umständen brüllt ein Löwe? Antwort: Wenn er Beute hat. Wenn der Löwe Beute hat beim Sprung. Und das heißt, die Lage ist ernst. Löwen sind ziemlich faule Tiere, habe ich mir sagen lassen. Die vermeiden überflüssige Kraftanstrengungen. Das eigene Revier des Löwen ist auch leichter zu markieren mit einem Gebrüll als mit einer kämpferischen Auseinandersetzung mit einem anderen Löwen. Und um Kräfte zu sparen und um möglichst bequem durchs Leben zu können, brüllt der Löwe lieber erstmal. Und das gemeine Beutetier des Löwen, sagen wir mal so ein Zebra oder Gnu, das wird eingeschüchtert durch Löwengebrüll und ist dann schlechter imstande, sich aus dem Staub zu machen, bevor der Löwe es hat. Also, das ist Imponiergehabe in Wirklichkeit. Vom Gebrüll des Löwen passiert keinem was. Da kann man als Großwildjäger immer noch schießen. Manche schießen da lieber dabei, als wenn ein Tier ganz leise angreift. Aber es markiert für uns, dass die Lage ernst ist. Wie kann man dem widerstehen? Wie kann man Widerstand leisten gegen den Teufel, der alles durcheinander bringen will, vor allen Dingen unsere Beziehung zu Gott? Wie kann man widerstehen? Petrus hält offensichtlich den Glauben für eine wirksame Abwehr. Wie kommt er darauf? Im Glauben haben wir Halt an Jesus Christus. Im Glauben machen wir Gebrauch von dem, was Gott uns in der heiligen Taufe zugesagt und seither immer wieder bestätigt hat. Im Glauben bergen wir unser Leben, unser Selbst unter der schützenden Hand Gottes. Und dann stehe ich nicht in der Auseinandersetzung, sondern dann soll der Herr Christus bitte den Kampf für mich ausfechten. Der ist sowieso stärker und besser imstande zu siegen. Und es ist nicht das erste Mal in der Bibel, dass der Teufel sich Vorstellungen über seine Beute macht, die nicht zutreffen. Dass er siegesgewiss brüllt und als brüllender und reißender Löwe unterwegs ist, aber im Irrtum ist über das, was er gewinnen und erlangen kann. Das Bild vom Löwen Der brüllt, findet sich im 22. Psalm im Alten Testament. Da kommt das her, hier an dieser Stelle. Und im 22. Psalm geht's christlich gesehen um das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Psalm, den er am Kreuz betet. Und als Christus gekreuzigt wird, da sieht es tatsächlich so aus, als hätte er ganz und gar verloren und versagt. Als wäre er zwar ein netter und hilfreicher Wanderprediger gewesen, aber letztlich gescheitert. Als sei sein Leben verloren und in der Verlorenheit verlassen von Gott und den Menschen. So sieht es aus. Der 22. Psalm enthält eine überraschende Wende. Fängt an mit dem Klageruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wird so auch in der Passion Jesu zitiert, dass er das gebetet hat. Wir dürfen gewiss vermuten, den ganzen Psalm, soweit er gekommen ist damit. Und dann, in der zweiten Hälfte, fängt der Beter aber an, Gott zu loben für seine Hilfe und Bewahrung und Rettung. Und genau das ist es, was der Herr Jesus am Kreuz erfahren hat. Ist er erniedrigt in seiner Kreuzigung? Es sieht so aus. Aber ist er nicht in Wahrheit erhöht am Kreuz? In seinem Leiden und Sterben wird offenbar, auch für geistlich ganz unbeteiligte Zuschauer, der war wirklich Gottes Sohn. Und die Antwort Gottes auf das Sterben seines eingeborenen Sohnes ist der Ruf ins Leben der Auferstehung. Und durch sein Sterben und Auferstehen öffnet Christus uns den Weg in die ewige Herrlichkeit. Öffnet er uns den Himmel. Im Glauben haben wir Anteil am Leiden und Sterben Jesu Christi. Als Christenmenschen sind wir unterwegs auf seinen Spuren, unter seiner Führung, mit seinem Geleit, geborgen unter die Hand Gottes. Drittens, Widerstand gegen die Widerstände auf unserem Weg ist Sache des Glaubens. Das heißt, wenn wir Widerstand leisten gegen das, was sich uns auf dem christlichen Lebensweg in den Weg stellen will, dann tun wir das nicht in strahlender Kraft. Dann tun wir das nicht als triumphierende Kirche. Dann tun wir das nur ausnahmsweise mit Pauken und Trompeten, sondern wir tun es in Schwäche, scheinbar. Die einzige Waffe, die der Kirche zur Verfügung steht, das einzige, womit wir kämpfen können, ist das Wort. Und wie gering wird das Wort geachtet. Es gibt einen ganz modernen Text zur Bedeutung des Wortes, der schon ziemlich alt ist, von dem Frankfurter Heimatdichter Johann Wolfgang von Goethe, im Faust. Der lässt den Faust anfangen, Johannesevangelium zu übersetzen. Und da ist ziemlich am Anfang das Wort Wort wiederzugeben. Und das mag der Faust nicht. Man kann beinahe sagen, das mag der Goethe nicht, dass am Anfang das Wort gewesen sein soll und weiter nichts. Und er murkst so lange an der Bedeutung rum, bis er ziemlich schräg rauskommt mit dem, was man in der Zeit des Sturm und Drang so als wesentlichen Anfang von allem gesehen hätte. Das Wort. Weiter haben wir nichts. Aber das genügt auch. Denn das ist nicht unser Wort, sondern es ist das schöpferische, rettende, erneuernde Wort unseres Gottes. Es ist das Wort, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Und darin wird uns Gott konfirmieren. Petrus beschreibt wunderbar, was wir unter Konfirmation im günstigsten Falle verstehen, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Durch Gottes Wort ist der Grund, das Fundament für unser Dasein gelegt. Aus Gottes Wort kriegen wir Kraft und Stärke für unseren Weg. In Gottes Wort sind wir aufgerichtet, aufgehoben, wenn wir denn unterwegs stolpern und fallen. Gott tut das. Er konfirmiert uns. Und das tut er, indem er uns hilft zu dem Bewusstsein und zu der Hoffnung, dass alle Schwierigkeiten und Leiden begrenzt sind. Alles Unangenehme, was uns in diesem Leben begegnet, und das kann mancherlei sein, hat ein Ende. Das hört irgendwann auf. Das bleibt nicht. Schlimmstenfalls bleibt es, solange wir hier leben. Aber dann ist das auch vorbei. Und oft schon eher. Alle Schwierigkeiten und Leiden sind begrenzt. Petrus hat die zeitliche Perspektive Gottes vor Augen und zur Verfügung und kann deswegen sagen, auf eine kleine Zeit. Manchmal über unsere menschliche Geduld hinaus. Manchmal so, dass wir Gott dringend bitten müssen, Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. Aber das Leiden bleibt begrenzt. Dagegen göttlich die ewige Herrlichkeit, ohne Grenzen, über alle Grenzen hinaus. Gottes Macht besteht und bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, wir sind mit unserer kleinen Zeitspanne des Lebens, des Alltags in dieser Welt, auch der Leiden und Schwierigkeiten, geborgen und aufgehoben in dem größeren Rahmen der Ewigkeit Gottes. Aus Gottes Hand kommt unsere Zeit. In Gottes Hand ist unsere Zeit geborgen und sind wir getragen. Und in Gottes Hand können wir unsere Zeit bergen und unser Leben zurückgeben. Nicht erst, wenn es rum ist, sondern schon jeden Abend, jeden Tag aufs Neue. Das, was offen bleibt vom Tag, was wir nicht geschafft haben, was uns gelungen ist oder misslungen, wir können es zurücklegen in die Hände Gottes. Wir können es wieder unter Gottes Hand geben und Gott wandelt manches in Segen, was wir nicht gut getan oder angefangen haben. Manches, was ich den Tag über verkorkst habe, das bringt Gott nachts in Ordnung. Und am nächsten Tag wache ich manchmal auf und es gibt eine überraschende Lösung für ein Problem, das ich vorher für unlösbar gehalten habe. Geborgen in Gottes Hand sind wir unterwegs in einem Leben, das alle Grenzen dieser Welt überschreitet und überdauert. Unterwegs als Erben der ewigen Herrlichkeit, als Kinder Gottes, denen der Himmel bereitsteht. Und viertens, Amen. Das heißt, so ist es. Das bleibt. Darauf kannst du dich verlassen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.